Ein herzliches Willkommen zur 40. Episode von Update Klima und Energie. Die erste Episode unserer zweiten Staffel von diesem Podcast. Jetzt ein leicht geänderten Format, aber die Themen werden weiter so ähnlich wie bisher sein zu dem Thema Energiewende, Wechsel zu erneuerbaren Energien und Klimaschutz. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute einen sehr kompetenten Gast begrüßen kann, Nina Katzemich. Wir werden heute sprechen über das Thema, ja, eigentlich seit mindestens einem Jahr ganz heißes Eisen, Gasversorgung im Rahmen der Energiewende und welche Rolle die Gaslobby dabei spielt. Liebe Nina, erstmal ein herzliches Willkommen.
Danke, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, du arbeitest für Lobby Control, eine NGO, die sich mit dem Einfluss von bestimmten Interessengruppen auseinandersetzt, kritisch auseinandersetzt. Und ihr habt gerade eine Studie veröffentlicht, die ich mit großem Interesse auch gelesen habe, zum Einfluss der Gaslobby auf die Energiepolitik. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich dich bitten, dass du dich persönlich ein bisschen vorstellst. Ich weiß, wir sind uns ja auch an einer oder anderen Stelle schon begegnet. Wie bist du persönlich dazu gekommen, dich mit dem Thema Energiepolitik auseinanderzusetzen?
Ja, das ist eine gute Frage, denn eigentlich bin ich bei Lobby Control seit 2009 und seitdem eigentlich zuständig für EU-Lobbyarbeit im Allgemeinen, also für die Lobbyarbeit der anderen, die ich mir anschaue, und Lobbyregulierung im Besonderen. Aber wir haben jetzt vor ein paar Jahren uns bei Lobby Control gemeinsam darauf geeinigt, dass Klimapolitik einfach so ein wichtiges Gegenwartsproblem ist, dass man sich die Lobbyarbeit vor allem der fossilen Industrie gegen die Energiewende ganz genau anschauen muss, weil wir sehen, das Problem wird anerkannt, aber trotzdem wird ja die Behebung der Klimakrise total ausgebremst. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen uns das anschauen, wir müssen die Klimabremser identifizieren, wir müssen ihre Strategien aufzeigen, ja, und sie dadurch auch schwächen.
Also hast du dich anfangs vor allem mit europäischem Lobbyismus beschäftigt, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ist richtig, genau. Das bleibt natürlich auch von mir ein Thema. Aber derzeit jetzt haben wir uns hier schon entschieden, sehr stark auf die deutsche Gasindustrie, Gaslobby zu gucken, einfach weil sonst, also es war so schon sehr, sehr unübersichtlich und viel und dann wäre es noch mehr geworden.
Ja, Europa ist natürlich da auch ein ganz wichtiges Spielwiese, aber da kann man ja ganz gut feststellen, also jetzt, wenn man gerade über die Taxonomie, also vielleicht das erwähnt, da wurde ja auf deutschen Einfluss hin Erdgas als umweltfreundlich mit eingestuft. Ne? Also insofern kann man da schon sehen, dass Deutschland beim Thema Gas, glaube ich, schon eine besondere Rolle hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland ist schon das Land für das Gas. Es gibt noch, also Italien ist noch ein weiteres Beispiel, aber in Deutschland spielt Gas eben diese ganz, ganz große Rolle, weil man, ja, also jetzt klinge ich kurz wie eine Gaslobbyistin, weil man eben gleichzeitig aus Atomkraft und aus Kohle aussteigen will und und jetzt hoffe ich, klinge ich nicht mehr wie eine Gaslobbyistin, weil man es irgendwie nicht geschafft hat, das rechtzeitig so zu timen, dass man mit den Erneuerbaren rechtzeitig da ist und ja, fossile Industrie da natürlich auch ordentlich Druck gemacht hat und es auch so bequem ist.
Also ich beschäftige mich ja auch schon seit jetzt demnächst mal 25-jähriges Jubiläum mit erneuerbaren Energien und mir ist immer begegnet, Erdgas wurde dargestellt als die Brückentechnologie ins Solarzeitalter, was ich von Anfang an immer sehr komisch fand nie richtig fand, weil das immer widersprüchlich. Aber wann ist es denn bei euch dann so das erste Mal aufgefallen, dass das mit der Darstellung nicht so stimmt und dass ihr euch da so ein bisschen stärker damit beschäftigen wollt und da ein paar Dinge aufdeckt?
Ja, also es gab so ein paar Momente, wo uns das aufgefallen ist. Und einen davon hast du eben schon genannt, also diese EU-Taxonomie, bei der nachhaltige Finanzinvestitionen eigentlich von der EU kategorisiert werden sollten. Und plötzlich sollte Gas auch nachhaltig sein. Und das war ja schon so ein Moment, wo auch wirklich die gesamte Zivilgesellschaft sehr irritiert aufgehorcht hat. Und nicht nur die, also ich glaube auch Finanzexperten, manche Banken und so waren irritiert, was das jetzt soll. Und das war schon so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, also Gas als Brücke ist schon, also könnte ins Unendliche gehen, wenn man da nicht aufpasst. Genau, eine Brücke in die Ewigkeit werden und dass man da genauer hinschauen muss. Das ist uns an dieser Stelle unter anderem klar geworden. Eine andere war sicherlich, behandeln wir auch in unserer Studie so ein bisschen ausführlicher, weil das, glaube ich, ein wichtiger Moment für die Gasindustrie war. Dialogprozess Gas 2030, organisiert vom Bundeswirtschaftsministerium unter Peter Altmaier und der DENA, der Deutschen Energieagentur. Und da hat man also eigentlich fast nur Gaslobbyisten zu eingeladen. Die Öffentlichkeit war raus. Da haben sich Gaslobbyisten mit den Angestellten, mit den Beamten des Ministeriums unterhalten. Und am Ende stand die Gasstrategie 2030. Und in der stand eben, dass Gas noch lange eine wichtige Rolle in der Energiepolitik spielen wird. Und das war also ein Moment, wo die Gaslobby auch richtig gejubelt hat, dass ihnen das gelungen ist.
Wann war das?
Das war so 2019, 2018 hat das angefangen, okay. Glaube ich. In 2019 war das zu Ende.
Also wir wissen ja eigentlich schon seit längerem, also ich kenne Studien schon seit mindestens 10 Jahren, dass Gas ja überhaupt nicht so gar nicht klimafreundlicher ist. Darum geht es ja eigentlich erstmal, ne? Weil womit man immer argumentiert hat, ist, dass zum Beispiel, wenn man Strom erzeugt pro Kilowattstunde, dass dann weniger beim Verbrennungsprozess weniger CO2 entsteht, als wenn man Kohle verbrennt. So, aber es gibt ja schon seit langem, gibt es ja da auch Untersuchungen, dass man natürlich die gesamte Wertschöpfung oder die ganze Produktionskette mit angucken muss. Und wenn man anguckt, was da an Methan frei wird bei der Förderung, beim Transport und so weiter, dass das Methan ja noch einen viel höheren Klimaeffekt hat, als jetzt dann das CO2, das bei der Verbrennung entsteht. Wie haben die das geschafft, dass das sozusagen der eine Teil komplett ausgeblendet worden ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir sehen einen ganz wichtig, das ist so positiv, die Gaslobby hat es geschafft, mit Hilfe von massiver PR-Arbeit so ein Bild von Gas als nachhaltig aufzubauen und hat das immer wieder in die Politik eingefüttert. Also Gas kann grün, Gas ist die Brücke, Gas ist der Partner der Erneuerbaren. Diese Begriffe, die wurden erst wurden sie sozusagen erarbeitet und dann wurden sie immer wieder in die Politik gespielt und das war so ein bisschen das Grundrauschen und gleichzeitig hat man eben das Thema Methan einfach, das wurde nicht weiter thematisiert und die Politik hat es dann auch nicht aufgenommen und zugleich, da sehe ich auch ein Problem, sie hat auch einfach diese Stimmen der Gaslobby sehr gehört und die Stimmen der Wissenschaft, die ja zugleich auch ihre Studien erarbeitet hat, nicht gehört. Das ist ja schon was man grundsätzlich als Problem in der Lobbyarbeit sieht. Aber hier war das schon extrem. Also nur um zum Beispiel ein Beispiel zu nennen, Peter Altmaier, Gas, Dialog 2030. Etwa zeitgleich hat das Umweltbundesamt gesagt, Moment mal, der Gasbedarf in Deutschland, der sinkt ja eigentlich schon so bis 2030. Und die Gasindustrie hat aber eben Studien gehabt, in der sie sagt, nee, das muss noch steigen. Und am Ende gab es also die Entscheidung, dass der Gasbedarf noch steigt. Die Wissenschaft wird da, ja, das muss man wirklich so sagen, regelmäßig überhört.
Und gab es ja gerade, ich habe gestern gerade gesehen, der Guardian hat ja gerade Studien veröffentlicht, oder er hat aus Studien zitiert, ganz erschreckende Zahlen, wie viel an Methan freigesetzt wird durch diese Methanleckagen und wie das den Klimaeffekt zusätzlich, also zum Mehrfachen des CO2-Ausstoßes haben die, zu dem Ergebnis sind sie da gekommen, wie das zusätzlich, ohne dass die meisten auf dem Schirm bislang haben, den Klimawechsel noch weiter begünstigt. Das ist ja schon erschreckend. Ne?
Ja, genau. Ich habe diese Studie auch gesehen und wollte das noch lesen. Ja, ganz interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass die Gasindustrie da auch einfach sehr viel Selbstregulierungspower hat. So nenne ich es jetzt mal. Also, dass zum Beispiel dieses, wie wird das eigentlich genau gemessen? Das machen bisher eigentlich so die Unternehmen, und dann gibt es da diesen Verband, der heißt Deutscher Verband des Gas- und Wasserfachs oder für das Gas- und Wasserfach. Ich habe ihn jetzt schon so oft ausgesprochen, aber immer wieder vergesse ich, wie ganz genau. Und der ist sozusagen per Gesetz dafür zuständig, hier irgendwie die richtigen, zu sagen, wie das genau gemessen wird und ne, wie genau vorgegangen wird, was ab wo es irgendwie problematisch ist. Das macht ein Verband, und dieser Verband ist gleichzeitig ein totaler Gaslobbyverband, der sich auf Bundesebene und wahrscheinlich auch auf Landesebene richtig stark für die Fortsetzung von Gas, also dass Gas weiter benutzt wird und jetzt in Zukunft Wasserstoff, total einsetzt. Und insofern ist das ein bisschen fragwürdig, und also da denke ich, sehe ich auch noch einen Grund. Also erstens, man hört da nicht gut auf die Wissenschaft, man hält sich so an diesem letzten fossilen Energieträger fest, weil der so ein bisschen der Rettungsanker ist vor den in Anführungsstrichen unzuverlässigen Erneuerbaren. Und man lässt da eben auch die Gasindustrie sehr viel selber regeln und werkeln. Und ich glaube, es gibt ja jetzt dann eine EU-Methanstrategie, aber bis die wirklich umgesetzt wird, das kann noch dauern.
Also es ist ja, scheint mir so, also ich habe den ähnlichen, also bei mir kam das so ähnlich an, wie du es auch beschreibst. Die Gaslobby konnte eigentlich tun und lassen, was sie wollte. Es wurde gesagt, wir gehen jetzt erstmal Atomenergie ran, dann gehen wir an die Kohle ran und Gas brauchen wir erstmal auf absehbare Zeit. Hat ja kaum jemand, also auf politischer Ebene eigentlich niemand in Frage gestellt. Ich kann mich noch erinnern, selbst unter Rot-Grün gab es Förderprogramme für Erdgasautos, obwohl man damals auch schon wusste, dass man Elektroautos grundsätzlich fördern könnte, auch wenn die natürlich bei weitem nicht so weit waren wie heute. Nun hat aber der Krieg, der russische Krieg gegen die Ukraine, der hat ja wirklich ganz viel jetzt geändert, ne? Also jetzt haben wir auf einmal, gerade in Deutschland, jetzt kriegen wir kein direktes Gas mehr, weil die Pipelines zerstört worden sind. Ist da die große Hektik ausgebrochen, auf Seiten der Bundesregierung und auf Seiten der Kommission und so weiter. Was machen wir jetzt? Weil ich meine, viele von unseren Häusern werden ja nach wie vor mit Gas beheizt und Industrie hängt davon ab. Das war ja jetzt doch schon so ein bisschen so ein endgültiger Weckruf, dass das doch jetzt auch nicht mehr so weitergehen kann. Aber mein Eindruck ist, dass nach wie vor dieses Gasnarrativ vorherrscht und wir jetzt eigentlich nach wie vor darüber diskutieren, wie kriegen wir jetzt das Gas her, wenn wir es nicht aus Russland kriegen. Dann gehen wir jetzt nach in die Emirate oder Fracking-Gas aus USA oder vielleicht können die Norweger noch ein bisschen mehr. Ist es dein Eindruck auch?
Ja, tatsächlich sehen wir also das auf jeden Fall als große Gefahr. Also das Gasnarrativ dauert auf jeden Fall an, und jetzt genau schafft man möglicherweise enorme Überkapazitäten an LNG-Infrastruktur und legt sich dadurch natürlich wieder fest. Also da kann man ja eigentlich erzählen, was man will. Wenn man jetzt solche Terminals baut, legt man sich auch wieder auf Gasinfrastruktur fest. Und deshalb würde ich das auch so sehen, dieses Narrativ wirkt weiter. Zugleich gibt es schon den Versuch von der aktuellen Bundesregierung, auch aus Sachen auszusteigen. Das finde ich beim Heizen ganz spannend. Also da wird ja schon jetzt gesagt, okay, ab 1.1.2024 sollen alle Heizungen nur noch zu 65% oder zu 65% mit Erneuerbaren betrieben werden. Und das ist witzig, weil also ich glaube, die Leute haben sich noch nicht so klar gemacht, dass wenn man aus dem Gas wirklich aussteigen will, dass das dann auch was für sie persönlich bedeutet, also dass diese Wärmewende kommen muss. Und jetzt gibt es schon, letzte Woche waren dann die ersten großen Artikel in der Bild-Zeitung, gab es zum Beispiel einen großen Artikel, dass Habeck der Märchenonkel sei, der jetzt den Leuten irgendwie ihre Heizungen wegnehmen und ihnen was vorschreiben will, wie sie heizen sollen. Also das, glaube ich, wird noch eine richtig große Debatte, an denen den Leuten erstmal klar wird, dass schon was heißt, auf Gas zu verzichten, aber dass man da, also, aber zugleich muss man sich auch klar machen, dass man da gar nicht drum, man kommt da ja gar nicht drum herum. Aber ja, vorläufig wird noch sehr stark auf das, auf einfach versucht, ja, Gas durch anderes Gas zu ersetzen. Und Fracking-Gas ist ja jetzt auch nicht wirklich besser. Also es ist natürlich besser als das Gas aus Russland, das Krieg führt, aber unter Umweltaspekten ist es trotzdem ein großes Problem.
Also ich habe mich auch sehr geärgert, das war noch vor dem Krieg, als ich ein Schreiben bekommen habe von den Stadtwerken Bonn, dass jetzt die Gasversorgung ja umgestellt wird, zu der Zeit noch vom holländischen, niederländischen Gas weg, auf hoch, high-calorific russisches Gas, weil die Niederlande ja aufhören mit der Gasförderung. Und da wurde dann nur darauf hingewiesen, dass da irgendwie was möglicherweise, wenn man Gastherme hat, muss da was geändert werden, aber mit keinem Wort irgendwie ein Hinweis, dass man ja bei der Gelegenheit vielleicht sich auch nach Alternativen umgucken könnte. Das ja immerhin von Stadtwerken, die ja auch ein städtisches, also ein Stück weit ein öffentliches Unternehmen sind, wo ich gedacht habe, und wie gesagt, vor dem Krieg, aber noch nicht mal ansatzweise versucht hat, den Leuten mal vorsichtig nahe zu bringen, es gibt da noch was anderes. Also das war ja bis der Krieg ausbrach, war das ja völlig durchgängig bei Handwerkern und so weiter. Da kaum jemand sich Gedanken gemacht, ne? Wie mal jenseits von Gas die Häuser beheizen kann.
Ist richtig. Also da muss man auch dazu sagen, dass leider die Stadtwerke da, also das kann man nicht total über einen Kamm scheren, weil es gibt solche und solche, aber sehr, sehr viele Stadtwerke spielen da keine glorreiche Rolle, sondern engagieren sich in der Lobby, in Zukunft einfach Gas dann irgendwann durch Wasserstoff zu ersetzen beim Heizen und sonst. Alles so zu belassen, wie es ist, weil, also was heißt natürlich, ist es so, dass die Stadtwerke sehr stark davon profitieren, dass sie die Verteilnetze betreiben und das bringt ihnen viel Geld ein und davon finanzieren sie auch andere Sachen, die eben ein bisschen teurer sind und nicht so gut zu refinanzieren sind. Und deshalb machen sie ja eine ganz massive Lobbyarbeit. Also der DVGW, den wir ja vorher schon mal hatten, der hat zum Beispiel so eine Initiative ins Leben gerufen, H2 vor Ort. Da engagieren sich eben beispielsweise viele Stadtwerke und sagen, ja, Gas muss einfach irgendwann durch Wasserstoff ersetzt werden und der fließt dann bitte durch unsere Leitung und macht die Wohnungen warm. Und ich glaube, die Wissenschaftler sind sich alle einig, dass das unsinnig ist, aber die Stadtwerke wollen nicht so richtig, wollen diesen Wandel nicht aus nachvollziehbaren Gründen, aber da wird die Politik, denke ich, aktiv werden müssen und ihnen irgendwas anbieten. Und ja, das hat im BMWK tatsächlich auch begonnen, diese Debatte. Also die kommt, aber ja, das ist tatsächlich den Stadtwerken sehr, sehr unangenehm.
Und das Wirtschaftsministerium meint das da gerade, ne? Für
Ja,
die, die
Entschuldigung,
jetzt gerade.
genau, richtig. So.
Lass uns gleich nochmal zurückkommen auf diese Wasserstoffdebatte. Ich glaube, das ist sowieso ein interessanter Aspekt, wenn man über das Verhältnis von Gasindustrie, Gaslobby und Wasserstoff sprechen. Aber davor nochmal ein bisschen auf die Unternehmen, die da beteiligt sind. Also die Stadtwerke haben wir gerade schon, über die haben wir gerade schon gesprochen, die natürlich in der Breite verankert sind und einfach die Gasinfrastruktur betreiben. Und klar, das aufzugeben liegt erstmal für so ein Unternehmen, auch wenn es ein kommunales ist, nicht so nah. Aber wenn wir jetzt mal über die größeren Akteure sprechen, vermutlich sind ja die Stadtwerke als Stadtwerke nicht so aktiv jetzt in Berlin und am Bundestag in der Bundesregierung. Welche Unternehmen sind denn da vor Ort und stark vertreten? Was habt ihr denn in eurer Studie da rausgebracht?
Also an der Spitze ist es nämlich tatsächlich, also eigentlich kann man gar nicht von der Spitze reden, sondern eher so am Anfang der Lieferkette, also fördern, handeln, speichern, transportieren. Sind es nämlich tatsächlich anders als unten bei den Stadtwerken dann gar nicht mal so viele Unternehmen, sondern es gibt eigentlich so eine geballte Power von relativ wenig Unternehmen. Also da gibt es natürlich Uniper, das im Moment alle kennen, weil es ja verstaatlicht wurde. Da gibt es zum Beispiel E.ON. Zu denen ehemals auch Uniper gehörte. E.ON gehören viele Stadtwerke, Und die sozusagen, denen gehören auch die Gasverteilnetze dann eben oft. Und insofern hat E.ON auch beim Gas eigentlich relativ viel mitzureden. Dann haben wir ein Unternehmen wie VNG, das inzwischen weitestgehend zur EnBW gehört, das auch Gasspeicher betreibt und handelt. Und natürlich hatten wir, ja genau, zwei möchte ich noch erwähnen. Es gibt Wintershall, die zur BASF gehören. BASF als einer der größten Gasverbraucher überhaupt hat sozusagen diesen Konzern schon, ich glaube in den 70ern war es, aufgekauft, damit sie ihre eigene Gaszufuhr sicherstellen können. Und die alle zusammen haben wirklich sehr, sehr stark sich von diesem russischen billigen Gas abhängig gemacht und mit Gazprom ja, sich ganz eng verflochten, das muss man so sagen. Also es gab irgendwie langfristige Gaslieferverträge und gemeinsame Gasspeicher. Und ja, genau, das waren also dieses Konglomerat aus gar nicht mal so vielen Konzernen. Alle waren sie von Russland abhängig und alle haben sie
Okay.
damit natürlich auch Druck für dieses billige Gas aus Russland auf die Politik ausgeübt.
Also es ist ja schon bezeichnend, dass ausgerechnet jetzt ein Konzern wie Uniper, der ja erst ausgegliedert wurde als Verlustbringer, dann von finnischen Unternehmen Fortum mitgekauft, dann hat es die Bundesregierung wieder übernommen, weil sonst die da doch noch pleite gegangen wären. Aber die haben ja offenbar alle noch ziemlich viel Geld, um Lobbying zu betreiben. Ihr habt da Zahlen auch dazu, wie viel man
Ja,
da so ausgibt?
genau, wir haben uns das mal angeschaut, weil es gibt ja seit letzten, ich glaube, es ist Januar, muss ich kurz überlegen, jetzt haben wir ja 22, auch auf Bundesebene endlich ein Lobbyregister. Und da haben wir uns mal angeschaut, was die Konzerne so ausgeben. Und also die Zahlen sind noch. Ich muss nochmal, genau, von als Uniper noch nicht verstaatlicht war, aber da hat sich meines Erachtens nicht viel geändert. Also insgesamt haben wir festgestellt, geben die Gaskonzerne jährlich etwa, gibt die Gasindustrie jährlich etwa 40 Millionen Euro aus. Und darauf muss man aber eigentlich noch die Energieintensiven rechnen. Also so jemand eben wie die BASF, die eben, oder Dow Chemicals zum Beispiel, ne? Also so Unternehmen, die ebenfalls richtig viel Druck machen für oder ja für günstiges Gas. Früher war es das aus Russland, jetzt ist es anderes, aber den Druck machen sie auf alle Fälle. Und gemeinsam ist man schon eine echt mächtige Lobbyallianz. Also wenn man sich das so vergleicht mit anderen, kann man schon sagen, die gehören mit zu den finanzstärksten Lobbyisten, die wir so ausmachen können.
Also 40 Millionen, da kann man ja schon eine Menge an Leuten einstellen. Und wenn die da alle nur dazu da sind, dass sie in Berlin mit Abgeordneten und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ministerien sprechen, ja, da hat man ja schon, da kann man eine Menge tun damit. Das kann ich mir gut
Das
vorstellen.
sind einige hundert Lobbyisten tatsächlich.
Boah.
Und mit denen kann man natürlich wirklich jede Menge tun. Und wir, also natürlich ist der Vergleich ein bisschen hinkend, aber wir versuchen dann schon auch also immer zu gucken, wer ist eigentlich so ein bisschen die Gegenmacht, die man, die den, diesen Lobbyisten gegenübersteht. Und da haben wir uns jetzt einfach mal die drei größten Umweltverbände, die sich intensiver mit dem Thema Gas beschäftigen, angeschaut. Das waren die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und der BUND. Und ja, das sind zusammen etwa 1,5 Millionen Lobbyarbeit. Die Anzahl der Lobbyisten habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber da sieht man schon, dass es ein Unterschied ist. Plus natürlich eben die Macht, die Lobbypower, die auch das Drohpotenzial, das diese Unternehmen haben, da kommt natürlich eine Zivilgesellschaft nicht mit. Also das gute alte Klimakrise ist kein ausreichendes Drohpotenzial, aber Arbeitsplatzabbau schon. So.
Wobei
Also das
diese
ist jetzt
drei
etwas platt
genannten
gesagt.
an die
Bitte?
Umweltverbände, die du gerade sagtest, die haben ein ganz breites Themenspektrum. Ne? Bei denen geht es ja nicht nur um jetzt Gas zu verhindern oder nur Klima in Anführungszeichen. Ne?
Genau, das kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Das ist ja nur ein Teil von diesem Geld, fließt überhaupt in ihre Arbeit zu Gas. Klar, das kann man, wir haben ja auch die Verbände, also vielleicht nochmal kurz zurück, wir haben bei dem, bei der Gaslobby auch die Verbände mitgezählt, wie zum Beispiel den BDEW, den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Natürlich, der macht natürlich auch noch was anderes als nur Gas. Aber ja, andererseits gibt es da eben jetzt auch Unternehmen bei diesen 40 Millionen, die wirklich nichts anderes machen, zum Beispiel Uniper. Und von denen die großen Beträge kommen. Und deshalb, ja, das hinkt der Vergleich sowieso schon.
Du hast jetzt auch gerade Greenpeace genannt. Die haben ja auf europäischer Ebene vor einiger Zeit so ein bisschen eine ähnliche Untersuchung gemacht, wie ihr jetzt für Deutschland. Die haben ja vor allem aber auch den russischen Einfluss, den Einfluss von Gazprom und den kremlnahen Gasunternehmen auf die, gerade auf Zustandekommen von der europäischen Gesetzgebung, von der Taxonomie gerade da auch mit untersucht. Kam da auch zu sehr eindrucksvollen Größenordnungen, ne? Dass also man feststellen konnte, dass tatsächlich Gazprom und die Unternehmen sehr stark oder sehr viel investiert haben, damit Europa halt einen gasfreundlichen Kurs da fährt. Jetzt lass uns mal auf die andere Seite gucken, weil es gibt ja jetzt auch eine ganze Menge Leute, die kritisieren, es geht jetzt im Moment nur immer nur gegen Russland und das sei ja eigentlich für Deutschland ganz schlecht, weil jetzt müssen wir ja aus Amerika teures Fracking-Gas beziehen. Habt ihr auch in die Richtung geguckt? Gibt es da ähnliche auch Zusammenhänge und also unternehmerische Verflechtungen, wie zum Beispiel, also ich weiß, Wintershall hatte ja auch, soweit ich weiß, auch mit Gazprom, also gemeinsame Beteiligung an Gasfeldern und so weiter. Kann man das auch sehen in Richtung USA?
Ich denke, dass das jetzt so ein bisschen losgeht, ne? Wo sozusagen die deutsche Bereitschaft, US-Fracking-Gas zu kaufen, einfach deutlich gewachsen ist und man Verträge macht. Und ich denke, da wird was passieren. Da wird es auch Lobbyarbeit und möglicherweise auch Verquickung geben. Natürlich ist es so, dass jetzt mit Russland gab es zwei Besonderheiten. Zum einen sozusagen die Infrastruktur ist natürlich nochmal verbundener, ne? Gemeinsame Speicher, gemeinsame Röhren. Das ist natürlich jetzt nicht so bei dem LNG, aber trotzdem, also da gemeinsame Terminals zu bauen oder so, sowas kann sich ja durchaus auch anbieten. Also ich denke, da müsste man eigentlich mal hinschauen, da wird sich durchaus noch was rauskristallisieren. Klar finde ich, dass noch eine Besonderheit bei der Gaslobby rund um das russische Gas schon war, dass das auch, also das war durch einen autokratischen Staat sehr, sehr stark mitgesteuert. Und ich finde das sozusagen eine Besonderheit. Klar, die Regierung der Vereinigten Staaten wird da schon auch, also hat da natürlich auch ein Interesse, aber diese klare Steuerung durch die russische Regierung, Gazprom, gehört ja also zu großen oder zur Hälfte etwa, ein bisschen mehr als die Hälfte dem Staat. Und diese Art von Lobbyarbeit, die wirklich so ganz bewusst aufgebaut war und auch wirklich von der Politik, weil man eben das Gas verkaufen wollte und auch so eine gewollte Abhängigkeit, das würde ich jetzt erstmal annehmen, das ist schon einzigartig im negativen Sinn. Also gesehen haben wir das auch noch bei Aserbaidschan, auch ein autokratischer Staat. Da gibt es Ähnliches. USA, wie gesagt, also muss man sich anschauen, da gibt es sicherlich auch Lobbyarbeit, da gibt es sicherlich auch Verstrickung. Ich finde trotzdem, dass man nochmal einen Unterschied im Level machen muss, ob jetzt da ein autokratischer Staat mitmischt oder nicht.
Aber diese jetzt eindeutigen Zusammenhänge, also wir können ja in Deutschland sehen, dass es ja auf unternehmerischer Ebene ganz starke Verflechtungen gab. Ich habe selber mitbekommen, dass Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau sehr enges Verhältnis zu Gazprom hatten. Also so rein auf so persönlicher Ebene. Wir wissen, dass es diese Klimastiftung gab in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist da auf Landesebenen und da gab es ja, ob schwarz oder rot, mit grüner Beteiligung oder nicht, auf sehr vielen politischen Ebenen gab es ja sehr enge Kontakte, die irgendwie immer Richtung Gas auch hinausliefen, ne?
Ja, genau. Also und tatsächlich bundesweit haben wir verschiedene solcher Gaslobby-Netzwerke identifiziert. Also natürlich ist Mecklenburg-Vorpommern schon noch mal herausgehoben. Da saß nun mal, da landeten nun mal die Röhren an und da wollte man die mit aller Gewalt durchsetzen. Und da hat Nord Stream nochmal den Turbo eingelegt mit Sponsoring und diversen fragwürdigen Vereinen, wo Nord Stream immer wieder Geld gegeben hat. Also da war zum Beispiel, hat da Wolfgang Clement, der Minister, Ex-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat erst einen Posten in einer russischen Lobbyagentur bekommen und dann in Mecklenburg-Vorpommern einen Verein gegründet, der mitgearbeitet hat, das Bild von Nord Stream irgendwie, das Image irgendwie gut dastehen zu lassen, den Russlandtag erfunden hat. Also solche absurden und eben wirklich auch gesteuerten Verquickungen, die waren in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht nochmal eine Idee besonderer, aber auch wenn man jetzt nach Niedersachsen guckt, die Connection rund um Schröder oder eben nach Baden-Württemberg, wo Warnig saß und Schröder aber auch im Aufsichtsrat von dem Tunnelhersteller Herrenknecht. Es war überall und es waren, also die Kontakte nach Russland waren überall eng. Also das ist schon so, dass da auch die Botschaft ganz viel ihre Finger drin hatte. Honorarkonsul ist so ein Beispiel, ne? Also dann hat man so Lobbyisten, die sowieso schon sehr russlandfreundlich waren, zu Honorarkonsuln gemacht. Und dann hatten die natürlich nochmal ein besonderes Standing, konnten nochmal irgendwie, wurden zu ganz vielen Sachen eingeladen und so. Also nur so ein Beispiel. Oder eben natürlich, dass man so Seitenwechsler gekauft hat, wie Gerhard Schröder. Das war gesteuert und gewollt und mit deren Hilfe hat man dann wirklich die Politik umgarnt. Und da gab es eben genug PolitikerInnen, die sich haben umgarnen lassen. Stichwort Sigmar Gabriel oder Manuela Schwesig. Das sind nur zwei Beispiele.
Nun, es ist, glaube ich, jedem klar, dass mittlerweile oder fast jedem klar, dass das irgendwie in eine Sackgasse geführt hat, diese ganze Abhängigkeit vom russischen Gas auf jeden Fall. Selbst wenn man das wollte, jetzt sind diese Pipelines kaputt. Das ist auch interessant, welche Verschwörungstheorien darum entstanden sind. Wer jetzt auf einmal ganz genau weiß, wer da jetzt diese Dinge da gesprengt hat. Also da fange ich selbst fast schon an, Verschwörungstheorien zu entwickeln, warum diese Verschwörungstheorien entstehen.
Das ist ein Krimi, ja.
Tatsächlich, ne? Und wie man einfach behaupten kann, irgendwas. Also ich werde jetzt auch irgendwann mal sagen, mein Bekannter in Moskau hat mir erzählt, dass... Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, weil ich glaube, das ist ja eigentlich jetzt noch interessanter. Wir haben ja jetzt diesen Schock, dass das alles nicht mehr so weitergeht und wir müssen jetzt unsere Energieversorgung, auch was Gas angeht, umstellen. Also das Thema Atomenergie ist ja im Grunde jetzt vorbei. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt wirklich dann aus ist. Thema Kohle ist auch absehbar vorbei. Erdöl, okay, das hängt ja von der Zukunft ab, von jetzt auch gerade die Diskussion Verbrenner aus, ja oder nein. Aber wirklich das große Thema jetzt mit dem Gas, da ist jetzt Handlungsdruck da wie noch nie. Und da kommt ja dann die Wasserstoffoption, die hattest du ja gerade auch schon angesprochen. Weil manche jetzt ja so tun, als ob man einfach Wasserstoff erzeugt und dann statt Erdgas künftig Wasserstoff benutzt. Dann wird auch erstmal behauptet, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, aber dann auch gleichzeitig gefordert, wenn wir Wasserstoffförderprogramme jetzt einführen, dann darf das nicht nur in Anführungszeichen grüner Wasserstoff sein, sondern muss auch erstmal einer aus Erdgas sein und einer aus Kohle und Atomenergie und sonst was. Das ist ja schon sehr interessant, weil in meiner Wahrnehmung die Unternehmen, die jetzt gerade sich sehr stark dafür einsetzen, was für eine große Rolle Wasserstoff spielt und gar nicht so sehr darauf achten, welche Qualität der hat, also woher der kommt, in meiner Wahrnehmung die gleichen sind, die jetzt in eurer Studie als die Erdgaslobby bezeichnet werden.
Das ist richtig. Da sehen wir sehr, sehr große Überschneidungen. Und das ist tatsächlich die Strategie der Gaslobby, sich ihre fossile Zukunft zu sichern. Also ist ja so ein bisschen generell, man sagt ja auch nicht mehr irgendwie, dass die Klimakrise nicht menschengemacht wäre, aber man versucht dann halt sozusagen durch Technologieoffenheit. Man kann es gerade besonders nicht mehr hören, dank Herrn Wissing, dass dadurch die Probleme gelöst werden können. Und so versucht es auch gerade die Gasindustrie. Das ist tatsächlich durchaus sehr gefährlich. Also niemand bezweifelt, dass grüner Wasserstoff seinen Beitrag zum Klimaschutz wird spielen müssen. Aber erstens sind sich alle Wissenschaftler eigentlich ja einig, dass der einfach ineffektiver ist und man da, wo möglich, lieber direkt elektrifizieren sollte. Und außerdem, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, genau, wird eben auch versucht, es dann zu vermischen. Und da sind wir auch wieder bei den Erzählungen. Also plötzlich haben wir grüne Gase und zu grünen Gasen gehört aber alles Mögliche. Da gehört dann nicht nur grüner Wasserstoff, sondern schon allein diese Farbtablette blauer Wasserstoff und türkiser Wasserstoff. Und das ist eigentlich Erdgas. Aber das wird dann halt durch verschiedene Techniken, wird dann das CO2 auf irgendeine Art und Weise abgespaltet. Aber diese Techniken sind entweder gar nicht, also teilweise gar nicht marktreif oder sie sind teuer oder sie sind selber total aufwendig. Also da wird eben mit diesem Thema, wir können das doch alles durch Technologie lösen, gespielt und auch ganz massiv versucht, Einfluss zu nehmen und sich zu erhalten. Man sieht jetzt zum Beispiel gerade beim Thema Wasserstoff, also es liegt ja jetzt so ein Update der Wasserstoffstrategie, liegt dem, ich glaube, dem Bauministerium und dem Verkehrsministerium vor. Und da wollen jetzt also alle wieder, dass auch Wasserstoff für PKWs und Wasserstoff für Heizungen irgendwie drin vorkommt. Und blauer Wasserstoff soll eben auch eine Rolle spielen. Jetzt heißt es erstmal für den Hochlauf, da sind wir wieder beim Übergang, ne? Thema Übergang, für den Hochlauf blauer Wasserstoff. Und irgendwann hat man dann aber so einen großen Bedarf, weil alle nach Wasserstoff schreien, dass man von dem gar nicht mehr runterkommt. Und das ist eine Strategie der Gasindustrie. Da könnten sie tatsächlich noch einige Zeit lang mit sehr erfolgreich fahren oder sogar tatsächlich ihre Rolle in der Energiewende weiter festsetzen.
Das ist auch die Befürchtung, die ich habe, wenn ich jetzt gerade sehe, welche Investitionsentscheidungen getroffen werden, dass man jetzt Milliardensubventionen für Wasserstoff in Bereichen, die offensichtlich nicht sinnvoll sind, aufwendet. Also wir hören jetzt gerade von Stadtwerken, die jetzt Wasserstoffbusse einführen, obwohl andere Städte, die schon gehabt haben, die aufgeben, weil sie merken, das ist zu teuer und das ist zu kompliziert. Also für mich ist ja das Gegenmodell, und da kommen wir jetzt auch, glaube ich, langsam zum Ende von unserem Podcast, der ja sehr spannend ist, aber wir sind ja zeitlich ein bisschen begrenzt. Das Gegenmodell, das ich gerade zu so einer, ja, wir machen jetzt überall Wasserstoff-Vision sehe, ist ja die dezentrale Bürgerenergiewende, wo die Menschen möglichst viel von ihrer Energie lokal selbst erzeugen und dann direkt nutzen. Und da ist ja so das einfache Beispiel, ich habe ein Solarpanel oder ich habe eine Windkraftanlage und lade dann mit meinem Auto. Und dann brauche ich keine Pipeline, da brauche ich keine Raffinerie oder sonst was, die irgendwie erstmal dann das umwandelt in Ammonium oder sonst wie, sondern ich habe eine kurze Kette, ich habe das selbst unter Kontrolle. Also erstmal, das ist so die Vision. Siehst du, dass es dafür eine Lobby gibt?
Ich sehe also Berufskrankheit wahrscheinlich, vor allem, dass es dagegen eine Lobby gibt. Und das ist natürlich so, große Konzerne wie RWE oder so, die haben daran nur sehr begrenztes Interesse, dass Bürgerenergie gut funktioniert, weil irgendwie wollen sie ja auch noch mitmischen können. Und deshalb ist im Interesse solcher Konzerne, dass sie da weiterhin ihre Hand drauf haben. Und ich glaube, da muss die Bürgerenergie gut aufpassen, dass trotzdem, denn natürlich ist dezentral eigentlich ja total naheliegend, klug und am einfachsten. Und tatsächlich haben wir uns noch nicht so richtig damit befasst, ob es diese wie stark diese Lobby für die Bürgerenergie ist, aber es ist für mich auch tatsächlich so eine Idealvorstellung, wie Klimawandel, wie Energiewende eigentlich laufen könnte, ne? So dass man auch von diesen fossilen Konzernen in die so viel Geld reingesteckt werden muss und die, glaube ich, auch tatsächlich deshalb so Regime wie Russland oder Aserbaidschan oder so stark machen, sogar das noch, dass sowas eigentlich vielleicht auch schwächer wird. Natürlich wird man trotzdem mit autokratischen Regimen irgendwie arbeiten müssen, um für Solarenergie zum Teil. Aber ja, sowas zu schwächen und eben eher so die Selbstständigkeit und Demokratie vor Ort zu stärken, das wäre für mich schon eine Idealvorstellung.
Ja, der Lindner hat ja die erneuerbaren Energien, da ist er jetzt wieder ein bisschen abgerückt, sozusagen, das betont er nicht so sehr, hat aber trotzdem ja vor einem Jahr die Erneuerbaren als Friedensenergien bezeichnet, Entschuldigung, als Freiheitsenergien.
Freiheits, genau.
Hermann Scheer hat vor 20 Jahren schon Friedensenergien zu den erneuerbaren Energien gesagt. Aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen eigentlich die Vision, die positive, die da wäre, wenn das denn so einfach dann wäre, das politisch durchzusetzen. Und da, glaube ich, habt ihr jetzt schon einen ganz wichtigen Beitrag geleistet mit eurer Studie, mit eurer Arbeit, um aufzuzeigen, wie die Einflüsse in unserer Demokratie sind. Und da sollte es ja keine solche ungleichen Einflussmöglichkeiten geben. Insofern von meiner Seite ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Und ich hoffe auch, dass wir viele Zuhörer hier haben, die dann auf eurer Website, vielleicht kannst du die kurz sagen, euch sich auch die Studienergebnisse nochmal im Einzelnen ansehen können.
Also wenn ihr auf www.lobbycontrol.de geht, dann findet ihr im Moment als allererstes die Gasstudie. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele von euch die lesen, bestellen oder online lesen und sich damit informieren und sich engagieren, um die Gaslobby zurückzudrängen, zum Beispiel auf kommunaler Ebene bei den Stadtwerken.
Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Ja, liebe Nina, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Finde ich auch.
Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns für heute wieder. Und ich werde mich wieder melden in ungefähr 2 Wochen mit dem nächsten Gast, der auf den sozialen Medien bekannt gegeben wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.